Wieder lief ein Ruck durch das Schiff. Hadrian stolperte und hätte sich fast den Kopf an einem Balken angeschlagen. Es wäre das dritte Mal an diesem Tag gewesen. Die unteren Decks der Smaragdsturm waren niedrig und dunkel, und auf dem Schlafdeck waren fast 130 Mann untergebracht. Überall rempelte man gegen Seemannskisten, Taschen, grob gezimmerte Bänke und an Seilen hängende Tische. Hadrian, der nach Achtern ging, wich den Männern der Steuerbordwache aus. Die meisten schliefen in schwankenden Hängematten, die an denselben dicken Querbalken befestigt waren, an denen er sich fast den Schädel eingeschlagen hätte. Aber nicht nur die vielen Sachen, die im Weg standen, und das Schwanken des Schiffes machten ihm zu schaffen. Ihm war schon seit Sonnenuntergang übel. Die Smaragdsturm war bereits seit 15 Stunden auf See, und Hadrian durchschaute allmählich, wie das Leben an Bord funktionierte. Er hatte jahrelang unter Soldaten gelebt und wusste, dass jeder Teil der Armee seine eigene Sprache, Traditionen und Besonderheiten hatte. Ein Schiff hatte er allerdings noch nie betreten, deshalb musste er viel lernen, und das so schnell wie möglich. Einige wichtige Dinge hatte er schon begriffen, etwa wo er sich erleichtern konnte, zu seiner Überraschung am Bug des Schiffes, was nicht ganz ungefährlich war. Man musste sich am Ansatz des Bugspriets über das Wasser lehnen. Seeleute mochten das gewohnt sein, und auch Royce hatte damit keine Schwierigkeiten, Hadrian allerdings sehr wohl. Hadrian bemühte sich, ein zumindest oberflächliches Verständnis der Hierarchie an Bord zu erlangen. Die überwiegend adligen Offiziere waren von ihrer Ausbildung her Kaufleute, standen aber im Rang über den eigentlichen Seeleuten. Außerdem gab es innerhalb beider Gruppen weitere Unterteilungen. Die Offiziere bekleideten verschiedene Ränge und unterschieden sich zudem aufgrund von Dienstalter, Einfluss und Zuständigkeit. Hadrian konnte unmöglich hoffen, das ganze komplexe Geflecht am ersten Tag zu durchschauen, aber eins wusste er bereits. Der Bootsmann war zusammen mit seinen Gehilfen dafür verantwortlich, dass die Matrosen ihre Arbeit taten. Als Hilfsmittel dafür hatten sie aus Tauenden hergestellte Peitschen, und sie ließen die Mannschaft keinen Moment aus den Augen. Vor ihnen musste er sich besonders in Acht nehmen. Die Besatzung war in zwei Wachen eingeteilt. Während die eine das Schiff bediente, konnte die andere ausruhen, schlafen oder essen. Leutnant Bishop hatte Royce der Steuerbordwache und der Großmast zugeteilt. Seine Aufgabe war es, die Segel des mittleren Masts zu bedienen, und sein Vorgesetzter war Bootsmann Bristol Bennett mit seinen drei Maten. Hadrian kannte Leute wie sie, gewalttätige Alkoholiker und Herumtreiber, die es an Land zu nichts gebracht hatten, an Bord eines Schiffes aber andere befehligen konnten. Die Möglichkeit, sich an ihren Untergebenen für die schlechte Behandlung zu rächen, die sie früher selbst erlitten haben mochten, machte sie zu grausamen Vorgesetzten, die rasch zur Peitsche griffen. Hadrian wusste noch nicht, welcher Wache er zugeteilt war, aber er hoffte, dass es dieselbe war wie die von Royce. Bisher hatte er Glück gehabt. An ihrem ersten Tag auf See hatte er zu den Mahlzeiten lediglich die Nahrungsmittel ausgeben müssen, die sie am Hafen an Bord genommen hatten. Jeder bekam Obst, frisches Brot und Pökelfleisch. Gekocht werden musste nichts. Hadrian hatte seine Fähigkeiten also noch nicht unter Beweis stellen müssen, aber dieser Zustand würde nicht mehr lange anhalten. Natürlich konnte er kochen. Er hatte jahrelang Mahlzeiten auf Lagerfeuern zubereitet, allerdings meist nur für sich und Royce. Wie man für die Besatzung eines ganzen Schiffes kochte, wusste er nicht. Er musste unbedingt herausfinden, was man von ihm erwartete. Suchend sah er sich nach Wyatt um.
»Dort herrscht jetzt die Prinzessin von Melengar«, hörte er einen jungen Burschen sagen.
Der Bursche sah nicht viel älter als 16 aus, ein schmächtiger Kerl mit einigen schütteren Barthaaren, in der Sonne nachgedunkelten Sommersprossen und lockigen Haaren. Er trug eine Art Topfschnitt, und nur ein kurzer Pferdeschwanz war von der Schere verschont geblieben, den er mit einer schwarzen Schnur zusammengebunden hatte. Zusammen mit Wyatt, Grady und einigen anderen Männern saß er an einem hin- und her schwingenden Tisch, in dessen Mitte auf einem kupfernen Untersetzer eine Kerze flackerte. Die Männer spielten Karten und warfen riesige Schatten an die Wand hinter ihnen, bei deren Anblick Hadrian schwindelig wurde.
»Sie herrscht nicht, sie ist die Bürgermeisterin«,
verbesserte Wyatt den Burschen und legte eine Karte auf den Stapel vor ihm.
»Was ist der Unterschied?«
»Sie wurde ernannt.«
»Was bedeutet das?«
fragte der Bursche, während er zugleich überlegte, was er spielen sollte. Er hielt seine Karten so dicht an die Brust, dass er sie selbst kaum sehen konnte.
Das bedeutet, dass sie nicht einfach die Herrschaft übernommen hat. Die Bürger der Stadt haben sie darum gebeten.
Aber sie kann trotzdem Menschen hinrichten lassen, oder?
Wahrscheinlich. Dann scheint der Unterschied nicht groß zu sein.
Der Bursche legte eine Karte und grinste breit. Offenbar hatte er ein gutes Blatt.
»Die Bürger von Rehagen scheinen nicht die hellsten zu sein«,
brummte Grady und machte ein missmutiges Gesicht. Die Karte, die der Bursche gelegt hatte, schien ihm nicht zu behagen.
»Da haben sie endlich das alte Joch abgeschüttelt und beugen sich gleich unter ein neues.«
»Grady«, sagte ein Mann mit einem weißen Kopftuch, »ich komme aus Rehagen, du Esel.«
»Eben, das bestätigt auch, was ich gesagt habe, Bernie.«
Grady lachte über seine eigene Bemerkung und knallte eine Karte so laut auf den Tisch, dass einige Matrosen, die daneben in ihren Hängematten lagen, aufstöhnten. Die anderen Mitspieler, mit Ausnahme Bernies, grinsten gutmütig.
»Hadrian«, rief Wyatt erfreut, als der neue Koch wie ein Betrunkener auf sie zuschwankte.
»Wir sprechen gerade über die politische Lage. Die meisten von diesen armen Würstchen waren seit über einem Jahr nicht mehr an Land und wir haben sie über den Stand des Krieges informiert.«
»Was ja auch langsam Zeit war«, sagte Grady mit gespielter Empörung. »Wir wussten nicht mal, dass es einen gibt.«
»Aber wir waren doch gerade erst im Hafen«, sagte Hadrian erstaunt. »Konntet ihr bei dieser Gelegenheit nicht...«
»Das hat nichts zu bedeuten«,
fiel ein weiterer Mann ein. Er hatte kaum noch Haare und nur wenige Zähne und schien der Älteste der Runde und womöglich des ganzen Schiffes zu sein. An seinem Ohr glänzte im Kerzenlicht ein silberner Ring, um seinen Unterarm wand sich eine eintätowierte Seejungfrau.
»Die meisten Matrosen wurden zum Dienst gepresst. Der Kapitän wäre verrückt, wenn er sie in einem Hafen an Land ließe. Dann würden er und Bishop als einzige übrig bleiben.«
Die anderen lachten, und die Männer in den Hängematten brummten wieder verärgert.
»So wie du aussiehst, scheint es dir nicht gut zu gehen«, sagte Wyatt zu Hadrian.
Hadrian schüttelte elend den Kopf.
»Ich bin schon lange nicht mehr mit einem Schiff gefahren. Schwankt die Smaragdsturm immer so stark?«
»Wie bitte?«
Wyatt sah ihn an und lachte.
»Das ist noch gar nichts. Morgen bemerkst du es nicht mehr.«
Er sah zu, wie der nächste Mann am Tisch seine Karte ausspielte.
»Wir befinden uns immer noch im Sund. Warte, bis wir das offene Meer erreichen. Aber setz dich doch, du schwitzt ja.«
Hadrian fasste sich an die Stirn. Sie war feucht.
»Komisch, mir ist eher kalt.«
»Setz dich«, wiederholte Wyatt. »Poe, gib ihm deinen Platz.«
»Warum ich?«
fragte der junge Bursche gekränkt.
»Weil ich es sage.«
Poes Gesicht zeigte, dass er deswegen noch nicht bereit war, einen der begrenzten Sitzplätze abzugeben.
»Und weil ich der Quartermeister bin und du nur ein Matrose, aber vor allem, weil Bishop dich zum Gehilfen des Kochs ernannt hat.«
»Wirklich?«
fragte Poe überrascht und begann zu lächeln.
»Glückwunsch«, sagte Wyatt. »Vielleicht willst du bei deinem neuen Chef ja einen guten Eindruck machen. Beweg also deinen verdammten Arsch.«
Der Junge stand sofort auf und tat so, als wischte er die Bank mit einem unsichtbaren Lappen ab.
»Bitte sehr, mein Herr«, sagte er mit einer übertriebenen Verbeugung.
»Versteht er denn was vom Kochen?« fragte Hadrian zweifelnd und setzte sich.
»Aber klar«, rief Poe übermütig, »sogar eine Menge. Warte nur ab, ich zeig es dir.«
»Gut, denn ich fühle mich noch nicht imstande, mit Essen umzugehen.«
Hadrian stützte den Kopf in die Hände. Der Alte neben Wyatt warf seine Karten auf den Tisch und die anderen stöhnten laut.
»Ach, du Idiot, Drew«,
schimpfte Grady und warf seine restlichen Karten auf den Haufen. Die anderen folgten seinem Beispiel. Drew grinste, zeigte dabei seine wenigen gelben Zähne und sammelte ein kleines Häufchen Silbermünzen ein.
»Mir reicht's, Jungs. Gute Nacht.«
»Nacht, Drew, du Stinkstiefel«, sagte Grady und scheuchte ihn weg wie Ungeziefer. »Wir reden beim Frühstück, ja?«
»Machen wir, Grady«, sagte Drew. »Ach, da fällt mir noch was ein. Ich habe heute Abend beim Reffen des Marssegels was Lustiges gehört. Wir nehmen einen Passagier an Bord, dem wir helfen sollen, das Horn zu finden.«
»Wie blöd sind diese Landratten eigentlich? Das Horn ist doch der bekannteste Ort im ganzen Sharon-Meer.
Erinnert mich beim Frühstück daran, dann erzähle ich euch mehr. Es ist wirklich zum Totlachen. Also, gute Nacht!